Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharokni.
Ja, danke schön, Herr Hossel. Truppen der internationalen Gemeinschaft werden nach und nach aus Afghanistan abgezogen. Die Bundeswehr hat sich zurückgezogen. Die USA werden dies bis Ende des kommenden August getan haben. Diese Lücke nutzen jetzt die Taliban, um ihre Machtposition auszuweiten. Viele Menschen im In- und Ausland befürchten die Zerstörung 20 Jahre Aufbauarbeit. Was können Sie uns dazu sagen?
Ganz spontan, als Sie 20 Jahre Aufbauarbeit sagten, musste ich lachen. Das ist kein humorvolles, fröhliches, freundliches, lebenszugewandtes Lachen. Das ist ein trauriges, ein bitteres, auch ein wütendes Lachen. Wir haben ungeheuerliche Gelder in den Afghanistan-Krieg fließen sehen, die dem Aufbau dieses wunderbaren Volkes und seines wunderschönen Landes hätten dienen müssen. Allein 2 Billionen US-Dollar, 2000 Milliarden US-Dollar des eine sauer arbeitenden amerikanischen Steuerzahlers haben die amerikanischen Schurkenregierungen ausgegeben und dabei Afghanistan zerstört. Die Aufbauleistung, schreibt ein Kommentator in einem typischen Kartellmedium hier in Deutschland, in der Süddeutschen Zeitung, sei null. Null. Das ist genau das, was ich jahrelang gepredigt habe. Die gleiche Zeitung hat 2007 mein Buch Sprengsatz Afghanistan, in dem jedes Wort inzwischen vom amerikanischen SIGAR, Special Inspector General for Afghanistan Recovery, das ist die Abkürzung, der hat jedes Wort bestätigt, hat dafür über 20 Millionen ausgegeben für diese Arbeit, während ich zu einem Putzfrauengehalt dieses Buch geschrieben habe 2007, damit wir mit dem Unsinn aufhören. Das ist die Situation jetzt. Die Taliban waren am Boden und sind mächtiger denn je. Warum? Wegen unserer westlichen Fehler und wegen des unglaublich verlogenen und brutalen und mörderischen Vorgehens. Wir haben Tausende von Stammeseltern ermorden lassen, tatsächlich. Schon in den ersten Jahren sind viele gestorben. Wir haben einen Mullah, den ich nachher auch interviewt habe und indirekt kennenlernen konnte, Mullah Dadullah. Allein der hat 40 Stammesälteste umgelegt, bis er selber von der CIA ums Leben gebracht wurde. Das sind nur so ein paar Highlights am Rande. Die Taliban beherrschen bereits jetzt 2/3 des Landes und ganz schnell geht das Richtung 3/4 und 4/5. Ich gebe Kabul etwa noch ein halbes bis ein Jahr höchstens. Es sind ja alle Truppen abgezogen, außer etwa 1000 Amerikanern. 650 sollen offiziell noch die Botschaft beschützen, die riesige Basis Bagram bei Kabul, auf der ich auch war, auf der ich live mitverfolgen konnte, wie Taliban auf den Bildschirm mit Drohnen gejagt und dann ermordet wurden. Von Krieg kann man da gar nicht sprechen. Das ist so die Situation. Und das Ganze eigentlich hauptsächlich deshalb, damit ihr Land eingekreist werden kann, der Iran. Das ist geplatzt natürlich, das geht jetzt nicht mehr. Und die Horrorvorstellung Washingtons ist eben eine Doppelpipeline Öl und Gas von Iran direkt nach Indien und China. Das wollen die gar nicht und werden die mit allen Mitteln versuchen zu hintertreiben. Aber die Aufbauleistung, die war tatsächlich von einigen, gerade auch von Deutschen, sicherlich beabsichtigt. Da ist auch ein bisschen was passiert. Aber man kann einfach nicht mehr umhin festzustellen, dass ja das Hauptgeld nicht in den Aufbau ging, sondern in die Unterdrückung Afghanistans und seiner Menschen. Und was wir da gemacht haben, ist ja auch politisch eigentlich ein Verrat, symbolisiert jetzt durch die Schwierigkeiten mit Tausenden von Helfern, Angestellten, vor allem Übersetzern und sowas, die die Arbeit erst möglich gemacht haben da und die wir jetzt hängen lassen und praktisch den Taliban zum Fraß vorwerfen. Das ist alles ganz entsetzlich. Ich habe hier in Deutschland gerade gekämpft, damit das nicht passiert. in Afghanistan selbst ist das blanke Chaos unterwegs, Riesenkorruption. Was haben unsere eingesetzten Regenten in Kabul alles beiseite geschafft? Riesige Grundbesitze weltweit, vor allem aber in Dubai. Die Mehrheit des Regierungskabinetts der Afghanen ist in den letzten 15 Jahren im Prinzip ständig in Dubai unterwegs gewesen, um seine Millionen zu zählen, die sie geklaut haben, dem afghanischen Volk geklaut haben, aus der Entwicklungshilfe gestohlen haben. Das sind die Dinge, mit denen wir tatsächlich rechnen müssen. Und ich bin eigentlich froh, wenn diese Besatzung jetzt endet und möglicherweise Afghanistan eine neue Chance bekommt, seine Zukunft selbst zu bestimmen.
Was meinen Sie, Herr Hössel, damit, wenn Sie sagen, dass die Afghaner die Chance bekommen, selbst ihre Zukunft zu bestimmen?
Ich will einmal sozusagen anfangen, einfach weil es Ihnen und mir so nahe liegt, was aus Ihrem Land gekommen ist, nämlich dass man sich fragt, ob jetzt die Taliban sozusagen als Auftragsnehmer Washingtons in der Region in Afghanistan handeln werden. Das ist sicher eine berechtigte Frage und ganz sicher wird es einige Taliban geben, die in diese Richtung vielleicht arbeiten, aber auf die Dauer wird das vermutlich dem Taliban-typischen Selbstreinigungsprozess zum Opfer fallen, das hoffe ich jedenfalls. Und ich hoffe tatsächlich sehr, ich habe ja auch einige Freunde unter den Taliban, wie eben Abdul Salam Saif, den ehemaligen Botschafter in Islamabad, der 5 Jahre in Guantanamo gesessen hat. 1 Jahr extra, weil er sich geweigert hat, einer Freilassung zuzustimmen, die ihn in irgendeiner Form amerikanischen Willensbekundungen unterworfen hätte. Dafür hat er sich 1 Jahr foltern lassen. Allein für diese Freilassung sozusagen 100%. Das ist ein richtig guter Mann. Ich habe ihn Ende 2019 in Doha in Katar getroffen und dabei auch Suhail Shaheen, den außenpolitischen Sprecher der Taliban und andere auch. Das sind die wichtigen Dinge, die wir hier besprechen müssen. Inwieweit wird eigentlich das Umfeld, werden die Länder drumherum, China, Pakistan, sicher auch Irland, aber auch zum Beispiel Russland, auch Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, den Afghanen erlauben, ihr Schicksal endlich in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist ja ein Traum eigentlich, der auch in Deutschland nicht verwirklicht ist, nebenbei gesagt, und der alleine garantieren kann, dass die unendlichen Unterschiede, die es im Volk gibt. Da sind ja sozusagen nicht 2 Welten unterwegs, sondern vielleicht 5 oder 10. Da gibt es eine Mädels in Kabul, die setzen sich auf tolle Behandlungsstühle und lassen sich von Hilfskräften schminken. Und dann gibt es Menschen, die wohnen irgendwo in den Bergen, die leben wie vor 1000 Jahren, ganz fromme, feine Menschen. Ich bin mit allen diesen Typen eben zusammengetroffen. Ganz, ganz fromm. Die lehnen dieses Geschehen in Kabul ab als eine Art Höllentheater. Das muss man sich klar machen, wie gewaltig die politischen, die menschlichen, die geistigen Unterschiede in Afghanistan in diesem einen Volk sind. Solche Spannungen muss ein Volk erstmal aushalten, abgesehen von Krieg, der nun seit tatsächlich 1979, seit die ersten sowjetischen Soldaten in Afghanistan landeten, andauert, mehr oder weniger. Und natürlich ist die große Gefahr, dass die verschiedenen ausländischen Kräfte sich wieder einmischen in Afghanistan und einen Bürgerkrieg inszenieren, wie nach dem Abzug der Sowjets.
Herr Hostel, dass die Korruption in Afghanistan so eine einfache Sache ist, kann gar keiner bestreiten. Aber eins muss man auch feststellen, dass sich die Wirtschaft des Landes zum Teil stabilisiert hat, wenn man sich zum Beispiel Inflationsrate der letzten Jahre anschaut. Was sagen Sie dazu?
ich kann Ihnen etwas sehr Trauriges sagen, zu einem absolut boomenden Wirtschaftszweig, der zu einer Art fast Monopolstellung Afghanistans in der Welt geführt hat, das ist der Heroinexport. Es war ja die von den Briten verantwortete afghanische Provinz Helmand alleine ein Drittel Lieferant des Weltbedarfs an Heroin oder der Weltlieferung. Bedarf hat nach diesem Dreckszeug keiner. Aber die Lieferungen waren das. Ein Drittel allein aus Helmand unter britischer Aufsicht. Als ich Coach für Afghanistan-Kunde im Zentrum Innere Führung der Bundeswehr war, 2006 und 2007, da gab es einen Satz, den ich den Soldaten sagen musste, auch wollte, aber auch musste. Ja, das war ja alles abgesprochen, was ich da unterrichtet habe. Sehr spannend, weil auch sehr offen über 9/11 gesprochen wurde zum Beispiel. Und ich ja für diesen Kurs das Wort Terrormanagement des Westens, wie soll man sagen, geprägt habe, dass ich dann eben in die politische Diskussion erfolgreich einführen konnte. Aber was habe ich denen gesagt? Wenn Sie auf Drogentransporte treffen in Ihrer Tätigkeit, lassen Sie am besten die Finger davon. Da stecken auch alliierte Interessen, also ISAF-Interessen dahinter. Ja? Also das war eben vollkommen klar, dass man nicht wusste, ob das jetzt ein Transport war, der CIA am Herzen lag oder dem MI6 oder irgendwem dort oder vielleicht irgendwelchen Verbündeten dieser Organisation. Das war schon wirklich spannend und das wurde absolut offiziell von mir verkündet und so geschluckt. Das sind die Dinge, um die es ging. Aber ich will nicht alles schlecht machen, was in Afghanistan da tatsächlich auch gewachsen ist. Es gibt tatsächlich einzelne Betriebe, die sich in diesem sagenhaften Chaos bilden konnten, die sich vergrößern konnten, die arbeiten konnten. Wir sehen zum Beispiel ein topmodernes Tankstellennetz in Afghanistan an verschiedenen Stellen. Wir sehen auch renovierte Straßen und so etwas. Es hat tatsächlich ja Aufbauleistungen gegeben. Ich habe das eingangs schon gesagt. Es ist nicht alles schlecht oder mies gewesen, was wir gemacht haben. Aber insgesamt, gerade auch was wir der Gesellschaft angetan haben, das ist eher traurig. Wir haben eben nicht hingehört, sondern wir haben agiert. Wir finden uns ja selber so wahnsinnig toll. Ja, was wir leisten, ist ja die absolute Krone der Schöpfung. Und was andere Völker leisten, ist dagegen Müll und Mist. Da wird nicht hingeguckt und nicht hingehört und nicht gelernt. Und das ist wahnsinnig traurig, denn es ist tatsächlich so, dass ja eine Genialität in diesem afghanischen Volk ist. Ich war dabei bei einem Lagerschaden am linken Vorderrad eines Toyota Land Cruiser Jeeps bei dem damaligen späteren Gouverneur von Kabul, mit dem ich da im Auto gefahren war. Und dann haben die einen einfachen Landmann geholt. Der kam mit 2, 3 rostigen Werkzeugen und einer Blechkanne. Darin trug er sie und mit seinem Söhnchen. Und dann hat dieser Mann 1,5 Stunden lang nichts anderes getan, als das Schutzgummi von diesem beschädigten Gelenk zu ziehen und dann das Vorderrad des aufgebockten Fahrzeugs von links nach rechts zu bewegen, ganz langsam, und das Rad zu drehen und von links und dann wieder nach rechts. So 1,5 Stunden lang. Und dann hat er eine halbe Stunde gebraucht und hat das Ding repariert. Das hat er noch nie gesehen vorher. Das ist unglaublich. Wenn man dieses Volk schulen könnte, wenn man ihm wirklich helfen wollte, wenn man nur ein Zehntel der 2 Billionen hier in die Ausbildung der Afghanen gesteckt hätte, wäre das Land heute blühend. Und das sind die Dinge, die mich eben sehr umtreiben und die mich sehr traurig machen.
Dennoch soll es auch Fortschritte gegeben haben, denn ansonsten wären die Menschen, die einfachen Menschen, nicht bereit, das zu verteidigen, was sie so angeben an Errungenschaften erreicht haben.
Ja, natürlich hat es Fortschritte gegeben, das sagte ich ja, Betriebe konnten sich bilden, Infrastruktur konnte sich bilden, was sich eben auch gebildet hat, Sie haben es auch schon erwähnt, ich habe es erwähnt, ist die wahnsinnige Korruption und tatsächlich die Verteidigungsbereitschaft der Menschen, das ist interessant. Die afghanische Armee war immer nur eine Art Chimäre, ja, das war eine Wunschvorstellung in den Köpfen der Westler. Ich weiß noch, als ich 2007 nach Zusammenkünften mit der Taliban und nach Bewegungen im Lande, eingeladen war beim Weihnachtsfest der ISAF-Truppen in der italienischen Botschaft. Da waren also alle Militärattachés und einige Botschafter und man trank Tee zusammen. Und dann wurde ich erschien da mit einem langen Taliban-Bart und mit Shalwar-Kamis, also mit afghanischen Klamotten und einem Pakol auf dem Kopf. Und dann wurde ich gebeten, ein paar Worte zur Lage in Afghanistan zu sagen. Das habe ich gern gemacht, und zwar mit den Worten: Meine Herren, ich glaube, es gibt keinen Zweifel, der westliche Kampf in Afghanistan ist verloren. 2007, zu Weihnachten. Und ich habe das mit Absicht so hart formuliert, weil ich einfach wissen wollte, wie diese Typen reagieren, die dafür mitverantwortlich waren für diesen Verlust. Glauben Sie mir, die hatten ja nun Teetassen in der Hand, und eine Teetasse besteht aus einer Untertasse und einer Teetasse. Da hat nicht eine Tasse geklickt. Da hat nicht ein Löffel geklimpert. Das haben die ohne zu zucken hingenommen. Und da war mir klar, das ist ja ein Test, den ich gemacht habe, das hatten die alle längst akzeptiert, dass dies eine No-Win-Situation war und ist. Das ist die Geschichte gewesen seit 2007. Und das habe ich mir für mein ganzes Leben gemerkt, diese Szenen. Deswegen erzähle ich das jetzt 14 Jahre später, sozusagen knapp 13,5. Weil das eben zeigt, wie man da gehandelt hat. Die afghanischen Soldaten laufen wie die Hasen. Die afghanische Armee bestand immer zu einem Drittel aus Dieben und Deserteuren. Und das sagt nichts über den Charakter der Afghanen, sondern nur über deren Realismus und über die Armut des gesamten Volkes. Das drittärmste Land der Welt, als der Krieg begann. Ja. Das sind die Dinge, die da zu Buche stehen. Sodass die Afghanen nicht wissen genau, was sie eigentlich verteidigen sollen und dann auch wie. Die Taliban sind eine riesige militärische und allerdings auch ideologische Übermacht. Und das ist eine gefährliche Nummer. Und deswegen sieht man also einen verhaltenen Beifall, wenn die Taliban irgendwo einrücken in der Bevölkerung, weil die einfach nicht wollen, dass die Taliban wieder so hausen wie beim ersten Mal. Das sind die Dinge. Also wenn wir über die Errungenschaften reden, dann müssen wir über vorsichtige, kleine Graswurzel-Errungenschaften reden. Und darüber, dass die Hoffnung natürlich ist, dass die Taliban wirklich gelernt haben. Ich kann das bezeugen, natürlich haben sie gelernt, gerade Abdul Salam Saif, mein Freund, der ja immerhin mehrere Bücher weltweit veröffentlicht hat über sein Leben und seine Erlebnisse und seine Gedanken und damit Geld verdient hat. Und dieses Geld zu allermeist, er lebt ganz, ganz bescheiden, in Ausbildung der jungen Taliban gesteckt hat, in eine kleine Taliban-Universität sozusagen. Und der hier im Kleinen vormacht, was wir als westliche Staaten im Großen hätten machen können und machen müssen. Das ist etwas, was da passiert. Da ist ein anderer Geist in der Taliban-Führungsspitze. Die haben alle eingesehen, was für einen Unsinn sie gemacht haben. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, ein großer Teil der Taliban ist bitterarm, ganz einfache Menschen, die können nicht lesen und nicht schreiben. Und es gibt natürlich wie immer in Afghanistan ganz unterschiedliche Menschen. Von Tal zu Tal sind sie unterschiedlich. Und sie können einen erleuchteten Kommandeur haben, der sorgt dafür, dass eine ganze Provinz anständig verwaltet wird. Und sein Nachbar ist ein kompletter Idiot und handelt wie ein Raubautz und ist möglicherweise auch noch psychisch gestört wegen seiner Kriegserlebnisse. Das sind ja auch traumatische Stresssyndrome, die man da feststellen muss. Im Grunde müsste die Hälfte der afghanischen Bevölkerung erstmal liebevoll behandelt werden, um zu verwinden sozusagen, was ihnen seit 1979 passiert ist. Ja. Das sind ja nun über 40 Jahre, in denen dieses Land von schrecklichen Kriegen und Kämpfen heimgesucht ist. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das eben drunter und drüber geht. Und das ist jetzt die Aufgabe sozusagen, das bisschen, das wachsen durfte unter der internationalen Besatzung, dieses in eine neue Zeit hinüber zu retten und auszubauen, weil die Verwaltung jetzt von Afghanen beherrscht wird und nicht mehr von Ausländern, die einfach einen korrupten Klüngel brauchen, um einen dünnen Firnis einer Kunstregierung sozusagen in Kabul aufrechtzuerhalten. Ich weiß, als ich 2006, 2007 in Afghanistan herumgelaufen bin, hieß es, dass Karzai der Bürgermeister von Kabul sei. Ja, das war damals schon ein Gespött. Und Ashraf Ghani sozusagen, der ist bloß noch der Hausmeister seines Regierungspalastes. Das ist also wirklich unglaublich.
Hotel, lassen Sie uns etwas auch auf die militärische Lage am Hindukusch eingehen. Und da lassen Sie mich hier einen Satz vom Präsident Joe Biden wiedergeben, der jetzt kürzlich, glaube ich, gestern im Weißen Haus gesagt hat, die 75.000 Taliban werden niemals die rund 300.000 Streitkräfte besiegen.
Ja, Sie hören mich wieder lachen. Das ist so ein Witz. Wo sind diese 300.000, Herr Präsident Biden? Ja? Sie kommen nicht mal auf 50.000, wenn Sie nachprüfen wollen, wo die sind. Das ist meine Antwort dazu. Das ist schon seit 15 Jahren so. Ja? Da geht gar nichts in dieser afghanischen Armee. Und die Taliban natürlich. Die können auf eine deutlich größere Truppe zurückgreifen, weil sie sich mit örtlichen Milizen und anderen von Fall zu Fall einigen können. Es gibt natürlich auch die gegenläufige Bewegung, dass jetzt einige Warlords, insbesondere die, die durch Drogen reich geworden sind, und Drogen sind den Taliban immer noch ein Dorn im Auge, bevor die internationale Allianz kam, haben die Taliban sozusagen die Heroinproduktion auf einige hundert Tonnen heruntergedrückt. Und die ist erst wieder aufgeblüht, als die CIA im Land war. Das sind die Dinge. Und militärisch sieht das eben so aus, dass die einzelnen Truppenteile untereinander nicht gut agieren, sehr wenig Koordination, ganz übel wenig Nachschub. Wie viele Provinzhauptstädte und Distrikthauptstädte sind verloren gegangen, weil die paar verbliebenen Truppen, die noch kämpfen wollten, die anderen rennen ja gleich weg, beim ersten Schuss schon, weil die keinen Nachschub bekamen. Und dann klappt die Luftunterstützung nicht. Und solche Dinge hört man immer wieder. Ich habe letzte Nacht intensiv in der New York Times herumgelesen. Die hatte sozusagen die beste Berichtsdichte, die schreiben am allermeisten aus dem Land. Die Hälfte davon ist Propaganda. Aber ich kenne mich ja mit dieser Propaganda inzwischen so intim aus, dass ich ganz gut zwischen den Zeilen lesen kann und weiß ja, wie die Dinge in Afghanistan funktionieren und wie ich sie selber erlebt habe. Ich war ja 2019 auch zum letzten Mal in Kabul. Und habe Hekmat Yar besucht, nebenbei gesagt, und die Taliban. Das sind so Dinge, die wir einfach klar machen müssen. Der größte Teil der Truppe steht auf dem Papier, lieber Präsident Joe Biden. Und der kleinere Teil, den man noch, ich will mal sagen, mit einem militärischen Anzug irgendwo zum Antreten versammeln kann, davon kann man die Hälfte schlicht vergessen. Und dann gibt es noch Elitetruppen. Wenn man die verlegt, dann kann man tatsächlich ein paar Stunden Ruhepause bekommen. Ich will Ihnen nur eine Kleinigkeit erzählen, die an der tadschikischen Grenze jetzt in den letzten Stunden passiert ist. Da haben die Taliban angegriffen, die Grenzposten. Das machen sie überall. Die sichern erstmal die Außengrenzen Afghanistans. Und die haben inzwischen mehr als zwei Drittel der Grenze zwischen Afghanistan und Tadschikistan besetzt. So, jedenfalls haben die da angefangen zu kämpfen und daraufhin sind an einem Nachmittag 1.000 afghanische Soldaten nach Tadschikistan reingelaufen, in wilder Flucht vor den Taliban. Daraufhin musste Tadschikistan 20.000 Mann sofort an die Grenze beordern, um das Chaos, das da entsteht, in irgendeiner Form einzudämmen. Das ist die Realität. Der wichtige Handelsstützpunkt Islam Kala nach Iran in Irland war jetzt stundenweise in der Hand der Taliban. Ich habe keine neuen Erkenntnisse, ob es der Regierungstruppe gelungen ist, das zurückzuerobern. Ich glaube nicht, sonst hätten wir bestimmt längst begeisterte Meldungen in der westlichen Presse. Also das sind die Dinge, um die es da tatsächlich geht. Den Taliban kann sich keine geordnete Macht, die aus Afghanen besteht, in Afghanistan entgegenstellen. Und die Ausländer haben sich ja, wie erklärt, alle zurückgezogen. Allein das war ja schon im Grunde ein Ding für die Geschichtsbücher. Da ist also diese riesige Airbase Bagram bei Kabul mit zwei Landebahnen. Da waren bis zu 30.000 Soldaten untergebracht, ja, auf dem Höhepunkt des westlichen Einsatzes. Und ähnlich war es zu Zeiten der Sowjetunion. dann haben sie die Amerikaner in einer Nacht- und Nebelaktion vor einigen Tagen aus Bagram zurückgezogen und haben sich so unsicher dabei gefühlt, dass sie es vermieden haben, den afghanischen Partnern zu sagen, dass sie weg sind. Da haben die aber einiges liegen lassen, auch Laptops und sowas. Bevor die afghanischen Truppen das gemerkt haben und die Kommandeure, dass die Amis weg sind aus Bagram, hatten schon die ersten Plünderer die ersten Laptops geklaut. Das ist die Lage. Das können Sie in der New York Times nachlesen. Das ist ja nun nicht wirklich gerade ein Ruhmesblatt für die amerikanisch-afghanische Zusammenarbeit. Und so ist das. Und was Joe Biden macht, ist einfach, das kenne ich schon, so war es immer mit Afghanistan, unglaublicher Propagandamüll, der steht auch in unseren Zeitungen, was sie da für Unsinn schreiben. Ich habe gestern darüber berichtet. Süddeutsche Zeitung beendet einen Beitrag über die militärischen Aussichten in Afghanistan mit dem Zitat einer 21-jährigen Studentin aus Kabul, die sagt, die afghanische Armee wird ihr Vaterland verteidigen. Oh ja, ja. Das ist dann die Art von Pressearbeit, die wir haben. Das macht man nur, um der Bevölkerung Sand in die Augen zu streuen, auch im Westen. Und so zu tun, als hätte man irgendetwas voreinander gebracht in diesem Land. Das ist eben besonders traurig. Aber ich verweise einfach auf die verdienstvollen und auch über 3 Jahre prozessual erkämpften Veröffentlichungen der Washington Post über die Arbeitsleistung von SIGAR, ne? Special Inspector General on Afghanistan Recovery, eine amerikanische Institution mit zig Millionen Dollar Budget. Was die veröffentlicht haben, ist absolut deckungsgleich mit dem, was ich sage und geschrieben habe. Und es ist verdienstvoll, dass die Washington Post sich dieser Mühe unterzogen hat, 3 Jahre lang auf Grundlage des Freedom of Information Act, dieses Informationsfreiheitsgesetzes in den USA zu prozessieren, um aus dieser verdammten Washingtoner Verwaltung endlich mal die Tatsachen rauszukriegen. Und da kann man sehen, dass alles, was die amerikanische Regierung geredet hat, weniger unter Trump, muss man sagen, aber unter seinem Vorgänger Obama und jetzt unter Joe Biden, dass das eben Müll ist, leider Gottes, Propagandamüll, davon muss man ausgehen, wäre ja nicht das erste Mal, dass aus Washington Propagandamüll kommt, nicht wahr?
Herr Hostel, Sie erwähnten dabei auch die Westgrenze Afghanistan, das heißt die Grenze zum Iran. Dort hat sich nach meinen Informationen eine Volkswiderstandsfront gebildet unter der Leitung des früheren Provinzgouverneurs Muhammad Ismail Khan.
Ja.
Der hat auch seine Strategie, sein auch Vorgehen bekannt gegeben, wie er die Taliban aus dieser Provinz rausbekommen will. Und also es deutet alles darauf hin, dass die Menschen in Afghanistan sich nicht kampflos den Taliban liefern wollen.
Das ist eine interessante Situation. Erstmal ist der Ismail Khan ein alter Haudegen. Der kennt sich sehr genau aus, wo der ist. Da herrscht eine bestimmte Ordnung und das ist gut so für diese Gegend. Traurig natürlich, dass Afghanistan so zersplittert ist. Auf die Dauer wird er alleine nur widerstehen können, wenn das Ausland ihm erheblich hilft. Ja, sonst gibt es da gar keine Chance. Also das ohne Auslandshilfe kann sich in Afghanistan niemand halten. Ich weiß, es war nach dem Abzug der Sowjetunion genau das die Situation, dass jedes Nachbarland, auch die Russen und so, jeder hatte so seine Kumpel und seinen Klüngel in Afghanistan und die haben dann ihre eigenen Armeen gemacht und das Land versank im Bürgerkrieg, weil die Ausländer, will ich mal sagen, die verschiedenen Länder drumherum und der Westen das so wollten. Und da haben sich blutig bekriegt, ein guter Freund von mir ist dabei ums Leben gekommen, Hekmat Yas, Hizbi Islami und die etwas gemäßigteren Truppen um Burhanuddin Rabbani zum Beispiel. Das waren solche Dinge, wo dieser wunderbare Mujahid aus dem Panjshir-Tal auch dabei war. Diese ganzen Dinge, der später ermordet wurde, diese ganzen Dinge sind da passiert, die es deutet sich an, dass es eine Neuauflage dieser Dinge gibt. Ismail Khan ist ein Gewährsmann für eine solche Neuauflage. Aber vielleicht gibt es ja auch neue Wege, die die Taliban gelernt haben, dass man eben sagt, wir lassen diesen Kommandeuren, die, wie soll man sagen, verwaltungstechnisch auch Fähigkeiten haben und die in der Lage sind, ein Gebiet vernünftig im Sinne der Bevölkerung zu verwalten. Wir lassen denen solche Freiräume. Was mich zum Beispiel sehr negativ beeindruckt hat, will ich Ihnen sagen, weil es ja auch eine schiitische Minderheit in Afghanistan gibt, hauptsächlich unter den ganz armen Angehörigen des Hazara-Stammes, dass es hier wieder einen Massenmord gegeben hat an jungen Schülerinnen der Hazara und dass wieder diese Diskriminierung da ist in Afghanistan, wie in den letzten Jahrzehnten und noch viel länger drüber hinaus. Das ist traurig. Auch das ist für mich ein Test der Fähigkeit der Taliban, tatsächlich etwas Neues zu beginnen in Afghanistan, ob sie die armen Hazara schützen können, so dass die leben dürfen, wie sie es wünschen. Das ist ja in diesem so unglaublich unterschiedlichen Afghanistan, wo auch ein Mullah den Koran anders auslegt in Teilen, ja, als ein anderer und einen anderen Weg dafür sein Leben und seine Gefolgschaft beschlossen hat. Diese Toleranz, die in Afghanistan eben weitgehend fehlt, historisch, ja. Ob es jetzt mit den Taliban gelingt, das aufleben zu lassen, ist eine Hoffnung. Und wenn es nur so weit geht, dass man die Menschen nicht unterdrückt, die anders denken, auch wenn man sie vielleicht nicht, wie soll man sagen, so ruhig und gleichberechtigt behandelt, wie man sich das wünschen könnte. Aber dass Menschen eben wegen ihrer Unterschiedlichkeit ermordet werden, das ist ja auch ein Markenzeichen afghanischen Geschehens. Und das wäre eben gut, wenn das sich nicht wiederholen würde. Also die Dinge sind tatsächlich, das haben Sie ganz richtig in Ihrer Frage gesagt, lieber Herr Schorkny, sehr schwierig in Afghanistan. Es gibt diese Unterschiede. Es gibt absolute Taliban-Gegner, die sich einfach zusammenfinden, jetzt auch unter diesem Aspekt, dass sie einen neuen großen Feind haben, der jetzt die gesamte Macht gewaltsam an sich reißt. Das passiert hier gerade. Und das ist die Situation, mit der wir jetzt in den nächsten Monaten leben müssen, in denen sich herausstellt, sozusagen, was da passiert. Ich werde in den nächsten Tagen und Wochen auch die Taliban, mit denen ich sprechen kann, beaufschlagen mit Kommunikation und darum bitten, einfach zunächst mal milde walten zu lassen und dann zu schauen, dass Afghanistan als Ganzes zusammenbleibt. Und das ist auch so ein Markenzeichen, das haben viele Afghanistan-Analysten mit Recht gesehen. Die Afghanen haben zwar unglaublich vieles, was sie trennt, aber keiner von denen möchte Afghanistan irgendwie aufgeteilt wissen. Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, dann geht eben der schiitische Teil zusammen mit dem Iran und macht da und schließt sich dem Iran an. Das ist für Afghanen absolut nicht drin. Egal, wie schlecht es ihnen geht, Afghanistan aufteilen wollen sie nicht. Also sie sind gewaltige Gesamtpatrioten, aber schon bei der zweiten Frage können sie sich bis aufs Messer streiten. Das sind typisch afghanische Erlebnisse.
Herr Hostel, dennoch möchte ich die letzte Frage an Sie stellen. Rechnen Sie damit, dass die Taliban demnächst auch in Kabul einmarschieren?
Ja, ich hatte das eingangs gesagt. Ich glaube, Taliban hatten ein halbes Jahr oder ein Jahr. Das hängt auch sehr davon ab, natürlich, wie, sagen wir mal, die Übereinkünfte mit den Amerikanern und so weiter sind. Die werden vorher so viel Land und Macht in ganz Afghanistan, in der Fläche, das ist ja 2,5-mal größer als Deutschland, das Land, versuchen an sich zu reißen, um dann sozusagen mit einer gewissen Beruhigung oder auch leider Gottes Unterdrückung im Hintergrund sich dann Kabul zuzuwenden. Erwartet wird das von allen. Und tatsächlich ist es ja so, ich hatte eingangs davon gesprochen, dass etwa 1000 US-Soldaten in Kabul jetzt verblieben sind. 300 Mann Sondertruppe, 650 offiziell. Aus der New York Times kommen diese Zahlen. Und dass die 650 auch nicht ewig bleiben sollen. Also wenn die USA eine so dünne Bedeckung in Kabul meinen, sich leisten zu können oder zu sollen, dann müssen sie sich irgendwie mit den Taliban darüber einigen, inwieweit sie noch eingreifen wollen. Sie erzählen da irgendwas von hinter dem Horizont Luftbereitschaft und sowas ähnliches und wollen da in Afghanistan noch bombardieren, wenn es irgendwo eng wird. Aber das weiß man, das ist Unsinn, das ist Gerede, das ist der Aufbau einer Fata Morgana für zurückgebliebene, eine verängstigte und eine verirrte Afghanen. Das wird alles nicht klappen. Die Taliban bekommen die Macht am Boden in einer zusammenhängenden Landmasse. Schauen Sie mal auf die Website The Long War Journal von einem Bill DiRoggio, einem ehemaligen amerikanischen Soldaten. Da ist eine ganz schöne Karte drauf, wie weit die Taliban schon vorgedrungen sind. Die ist immer ein bisschen gegen die Taliban geschönt im westlichen Sinne, aber es zeigt auch da schon ganz krass und klar, wie die Lage ist. Und das Vordringen der Afghanistan, in Afghanistan der Taliban war gewaltig. Die haben also ein Viertel der Distrikte erobert in den letzten Wochen. Ja? Und das zeigt die Macht, die dahinter steckt. Ich kann das ja einfach auch aufgrund dieser jahrzehntelangen Erfahrung damit ganz gut einschätzen, wie groß die Wucht ist. Ja? Im Motor würde man sagen, das Drehmoment, wenn einer so und so schnell durchstarten kann. Und die Taliban haben mich also überrascht mit ihrer Vordringensgeschwindigkeit. Und das ist die Lage, die wir hier haben. Kabul ist nicht zu halten.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorken.